Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und heute haben wir zu Gast einen Autor. Und deshalb begrüße ich erstmal ganz herzlich Klaus Olaf Gravitzson. Das ist nämlich ein Pseudonym von Peter. Hallo Peter. Hallo.
Grüße, ja.
Lass mich dich kurz ein bisschen vorstellen, ja. Dass unsere Hörer wissen, wer denn hier ist, weil du bist nicht hauptberuflich eigentlich Autor. Eigentlich machst du was ganz anderes, gell? Genau, du bist nämlich von Beruf Arzt.
Ja, richtig.
Genau, du hast nach dem Studium der Medizin und Biochemie hast du in in- und ausländischen Universitäten studiert. Ja. Also warst schon eine ganze Menge unterwegs. Du hast deine ärztliche Ausbildung an einer süddeutschen Universitätsklinik fortgesetzt,
richtig.
Hast habilitiert und du hast in der Folgezeit eine große medizinische Klinik geleitet.
Ganz
so, das mal soweit zusammengefasst. Du schreibst natürlich schon länger, aber eher für Publikationen und auch wissenschaftliche Bücher. Ja. Und irgendwann, und darauf kommen wir jetzt gleich, bist du aber auch in die Belletristik gegangen. Ja. Darf man so sagen, oder?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen zurück.
Ja.
Also ich habe schon als Medizinstudent kleine Erzählungen geschrieben, Essays so über Alltagsthemen und dieses hat mir schon damals ziemliche Freude gemacht. Allerdings sind diese Erzählungen nie publiziert worden. Die waren nur sozusagen ad usum proprium, also für den Hausgebrauch.
Okay.
Ja,
okay.
Ich habe schon gelesen damals im Freundeskreis aus diesen Erzählungen, aber sie sind nie veröffentlicht worden. Das Licht der Welt haben die nie erreicht.
Warum?
Ja, es war mir einfach, ja, wie soll ich dir sagen, mehr wie ein Hobby, das so nebenbei lief.
Okay.
Und ich habe mich dann natürlich im Medizinstudium auf die Medizinausbildung konzentriert. Und das war dann, ja wie gesagt, so einfach eine Liebhaberei nebenberuflich. Mhm. Aber ich wollte das eigentlich nicht, habe es auch nicht für, ja, valent genug erachtet, um das zu publizieren.
Okay.
Ja.
Ja. Also waren es zuallererst dann das, was veröffentlicht wurde, eher die wissenschaftlichen Bücher.
Ja.
Und die Fachpublikationen, immerhin in über 7 Sprachen, habe ich gelesen.
Also,
ja,
also schon die Fachpublikationen sind ja heutzutage und damals auch schon in Englisch.
Mhm.
Und das war der größte Teil, sind englische Publikationen, also Fachpublikationen hauptsächlich, wie gesagt, über Lebererkrankungen.
Mhm.
Und das... Ich habe dann ein Lehrbuch geschrieben, auch über Lebererkrankungen in deutscher Sprache. Und dieses Buch ist dann in 6 oder 7 Sprachen übersetzt worden. Ja.
Okay.
Ja, auch in etwas seltsame Sprachen, zum Beispiel in Mongolisch.
Oh,
ja, es gibt also ein mongolisches Lehrbuch von mir über Lebererkrankungen. Es gibt es auch in Georgisch. In Chinesisch, in Russisch, in Griechisch, in Polnisch und so weiter.
Ja.
Also in viele Sprachen übersetzt worden. Aber dominant natürlich sind die Publikationen, die wissenschaftlichen, die dann auch zur Habilitation geführt haben in Englisch.
Mhm.
Ja.
Aber dann hast du ja schon dadurch, glaube ich, ja schon irgendwie so eine gewisse Routine, oder, im Schreiben. Also du bist es gewöhnt, längere Stücke zu schreiben.
Ja.
Jetzt mal unabhängig vom Thema, aber du hast so eine gewisse, du weißt, was es heißt, eine Schreibroutine zu haben, oder?
Ja.
An dem Thema also, dran zu bleiben, sich länger zu etwas zu äußern.
Ja, also eine gewisse Schreibroutine muss man sich ja schon angewöhnen, wenn man wissenschaftliche Publikationen fertigen will. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil viele Faktoren dann hereinspielen. Aber man entwickelt, da hast du recht, tatsächlich eine gewisse Routine dann in der Art des Aufbaus der Publikationen, also wie gesagt, der wissenschaftlichen Publikationen, wie es dann die Zusammenfassung ist, was man weglässt am besten, was man hinzufügt aus der Literatur, aus der Weltliteratur. Da gewöhnt man sich einige Zeit dran und das lernt man. Ja.
Ja.
Ja. Und so ist dann eben auch diese Liebe zum Schreiben erstmal in den Fachpublikationen, in deutschen, internationalen Journalen publiziert worden sind, aber auch in dem Lehrbuch entstanden, das sich dann, ich glaube, es ist jetzt in 6 oder 7 Auflagen erschienen in Deutsch. Mhm. Ja. Hat sich das entwickelt.
Und dann kam der Lügensammler ist dein erstes Buch,
ja? Ja, dann kam der Lügensammler.
Genau, wie kam es denn dazu? Also, weil das ist ja schon dein Schritt, ne? Du hast gesagt, du hast Essays geschrieben, viel Fachpublikationen, aber der Schritt dann, solch ein Buch zu schreiben, das ist ja schon nochmal was ganz anderes. Wie kam es dazu?
Ja, keine so ganz leichte Frage. Vielleicht deswegen, weil ich meistens eben aus fachlichen Gründen relativ viel gereist bin. Mhm. Ich bin habe wirklich viele Vorträge gehalten in Moskau, in Tiflis, in Shanghai, in Peking, in Tokio, in Jakarta, überall so. Mhm. Und diese Erfahrung, diese Reisenerfahrung, die war einfach interessant und da dachte ich, irgendwann muss ich auch diese geografischen, diese landschaftlichen Eindrücke, die ich erreichte, gefunden habe, auch die Eindrücke von den Menschen, die da leben, niederschreiben. Und wenn du den Lügensammler liest, da stößt du auf eine Hochzeitsreise mit der schönsten Frau der Welt, die der Protagonist findet. Die schönste Frau der Welt, was erstaunlich ist bei den Milliarden Frauen, die es gibt. Er hat die schönste der Welt. Ja. Und mit dieser reist er eben quer durch das Land, quer durch Asien, also Russland zum Baikalsee, dann über die Mongolei bis nach China, bis nach Tibet. Und so sind, glaube ich, etwas eingeflossen, die Reiseerlebnisse, die ich da gehabt habe, in den Lügensammler. Mhm. Also einfach einmal der Niederschlag, wie sieht es denn da aus, was habe ich da erlebt, und das wurde verbrämt eben in die Hochzeitsreise.
Okay.
Ja, mit der Tamara.
Okay.
Ja, ja.
Und da hast du auch schon dein Pseudonym für das Buch benutzt, oder?
Ja. Da habe ich schon, du wirst dich wundern, das Pseudonym ist ja ein isländisches Pseudonym.
Genau, das hätte ich dich jetzt gleich gefragt, genau, weil das ist ja schon ungewöhnlich. Ne?
Ungewöhnlicher Name.
Ja.
Und eben der Lügensammler beginnt da, wo ich auch schon zweimal war, nicht nur als Tourist, jetzt nicht mit irgendwelchen Leberkongressen oder so, sondern als Tourist. Und ich war schon zweimal in Island, ein wunderschönes Land, muss man sagen. Wunderschön. Die Landschaft einmalig und vor allem die Einsamkeit wundervoll. Und da habe ich gedacht, das passt. Der Stadt des Lügensammlers ist, und ein wichtiger Punkt ist, der Botanische Garten in Akureyri, das ist der nördlichste botanische Garten.
Nicht Reykjavik, sondern hast den Norden ausgesucht.
Noch weiter nach nördlich, nach Akureyri, der zweitgrößte Stadt. Doch, das sind, ich glaube, 30.000, 40.000 Einwohner werden das sein. Und dort im Botanischen Garten, dort startet sozusagen der Lügensammler irgendwie.
Okay.
Da waren wir auch vor ein paar Jahren. Und drum habe ich gedacht, also wenn schon Island so eine dominante Rolle im Lügensammler hat, dann wäre auch ein isländisches Pseudonym ganz passend.
Ja, das klingt auch toll. Genau. Aber du bist niemandem begegnet mit einem ähnlichen Namen.
Nein,
oder?
Niemand. Okay. Ich habe zwar geschaut, dass ich nicht einen Namen da missbrauche, aber ich bin niemand begegnet, nein.
Und dieses Pseudonym hast du jetzt beibehalten, auch für dein neues Buch?
Ja, auch für das neue Buch, ja.
Kannst du uns dazu einfach mal mitnehmen? Es heißt ja das kaukasische Gelübde. Wir wissen jetzt vom ersten Buch, Hochzeitsreise. Zweites Buch ist aber ein bisschen schwieriger, das Thema, oder?
Viel schwieriger. Mhm. Viel, viel schwieriger. Das kaukasische Gelübde, ist so ein bisschen bedingt durch, du wirst es vielleicht im Klappentext mal gelesen haben oder sehen, durch das Chaos, welches im Moment und schon seit einiger Zeit in der Welt herrscht. Mhm. Es ist ja in der Tat wenn du so in die Welt hinausschaust oder Fernsehen siehst, Nachrichten liest, Zeitungen liest, es ist ja wirklich entsetzlich. Man muss ja wirklich sagen, Krieg, 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 Hunger, Vertreibungen, Dürre, Überschwemmungen, Seuchen, also mehr geht eigentlich, fast quasi eine apokalyptische Situation. Und wie man aus dieser Situation herauskommt, das habe ich versucht, eben am Beispiel von Menschen, das waren eben diese sechs sehr einflussreichen, sehr reichen und machtvollen Menschen, wie man aus diesem Weg herauskommt, wie man diese Schrift, diese Feuerschrift an der Wand, diese Flammenschrift, wie man die richtig deutet und dann aus dieser Misere herauskommt, das ist, glaube ich, der wesentliche, oder sollte zumindest der wesentliche Inhalt dieses Buches sein. Und das Buch lehnt sich an ein Wort von Mahatma Gandhi: Wenn du die Welt verändern willst, dann musst du dich selbst verändern. Das heißt, die Veränderung des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Veränderung des Ganzen. Und deswegen wird sozusagen ein Modell dieser sechs Männer, die sich entschlossen haben, sich zu verändern, wird eben dargestellt, welches Rezept, welcher Ausweg möglich ist. Und das wird an diesem Beispiel, an diesem himmelnahen Ort, das ist wirklich ein himmelnaher Ort, dieses Dorf im Hohen Kaukasus, 2200 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, der höchste ständig bewohnte europäische Ort. Und wie gesagt, eben himmelsnah, Bewusstsein himmelsnah, da wird dieses Exemplar, wird dies exemplarisch erläutert. Ja, also mit einem Wort, das zweite Buch, das kaukasische Gelübde, das sich an einem Gelübde, das einer dieser sechs Männer abgegeben hat, der wirklich in akuter Lebensgefahr war, dieses Gelübde wird dort zur Realität.
Und warum schließen die sechs sich zusammen?
Das ist eine Gemeinschaft, die ganz unspezifisch ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Geheimbund
oder einfach nur Freunde und Bekannte.
Also die sind nicht irgendwie präformiert, sondern die haben sich einfach gefunden. Es gibt eine kleine Story, wie die sich gefunden haben. Zwei haben sich gefunden in einem Biergarten in München.
Okay.
Bisschen viel Bier getrunken hat. Und also mit einem Wort, mehr minder Zufallsbekanntschaften, die sich aber dann zusammengefunden haben.
Und die an das Gleiche glauben.
Ja, die von ihrer Vorgeschichte ähnlich sind.
Ja, okay.
Und eben auch sehen, wenn sie so weiterleben, wie sie bisher gelebt haben, muss das zum Unglück führen. Da geht kein Weg vorbei. Und bei einem dieser Zusammentreffen stellt einer von diesen Sechsen die zentrale Frage: Ja, wozu machen wir denn das alles, was wir machen? Ja, also das ist die Sinnfrage natürlich, wenn du so willst, die Frage nach dem, wohin soll ein Leben gehen? Und da wird ihnen schlagartig, und zwar allen Sechsen, bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann suchen sie nach einem Rezept aus dieser Not. Und dieses Rezept ist eigentlich, und das steht schon im Petrusbrief, wer ist, der euch schaden könnte, so schreibt Petrus, wenn ihr dem Guten nacheilt. Und so merken die, dass man tatsächlich Freiheitsgrade und Unabhängigkeit gewinnen kann, wenn man sich, ja sozusagen, wie es in der Bibel steht, dem Nächsten zuwendet. Liebe deinen Nächsten, oder wie der Petrus, wenn du etwas Gutes tust, tust du dem anderen etwas Gutes, aber auch, und das ist der Schluss dieses Gelübdebuches, wo der Pastor des Dorfes dann sagt, ihr habt nicht nur uns Gutes getan in dem Dorf, wo die Leute viel geholfen haben, sondern ihr habt euch selber durch das gute Tun außerordentliche Freiheitsgrade und außerordentlich Gutes, Einmaliges beschert durch eure eigene Kraft. Also das ist quasi ein Rezept, das, von dem ich glaube, dass es in der heutigen Zeit wirklich Bedeutung bekommt und Bedeutung hat. Und wenn du dich erinnerst an die, vielleicht hast du es gelesen, die Osterbotschaft der katholischen Bischöfe, die haben eben genauso wie die EKD-Vorsitzende genau das Gleiche geschrieben. Die Welt muss sich verändern. Sie muss wieder menschlicher werden. Das war jetzt ganz aktuell die Botschaft der, wie gesagt, der Bischöfe und der EKD-Vorsitzenden. Und das passt, glaube ich, ganz gut zusammen, so dass ich denke, dass das Gelübde ein relativ aktuelles Buch ist. Ja.
Und wie bist du auf diesen Ort gekommen? Also bis hierhin, finde ich, ist ja auch, das ist ja nachvollziehbar. Ja, ja, also man möchte etwas verändern, man möchte was Gutes tun, man weiß, man muss etwas verändern. Ja. Ja. Das ist ja gleichzeitig ja schon auch eine Botschaft, ne? Denke ich an die Leser.
Ja, ja, das ist schon die zentrale Botschaft.
Insofern, ja, stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, so wie bist du auf den Ort gekommen? Und warum mussten die weggehen? Ja. Um das zu schaffen, also um das einfach auch zu reflektieren, was kann ich tun, was passiert dann mit mir, welchen Effekt hat das, ja? Warum mussten die weggehen und warum ist es dieser Ort?
Also zunächst zur zweiten Frage, warum es dieser Ort ist. Das ist mir minder ein Zufall gewesen.
Okay.
Ich war zwar schon in Georgien, da vorgetragen und was man so macht und habe auch was. Ehrendoktor gekriegt von Tiflis Universität und alle so Geschichten. Also ich war schon in Georgien, aber niemals in dem Hohen Kaukasus.
Okay.
Aber ich habe ein Buch und in dem Buch sind sämtliche Weltkulturerbestätte verzeichnet. Und wenn du danach blätterst, was ist in Georgien denn an Weltkulturerbe zu sehen, da stößt du auf Uschkuli. Ein Dorf in, glaube ich, 100 Leuten oder so, das aber Weltkulturerbe ist wegen der Wehrtürme. Wehrtürme, die, du kennst San Gimignano wahrscheinlich in Italien.
Klar. Ja.
Also das Dorf hat, jeder Garten hat quasi da einen Wehrturm aus dem 10., 11. Jahrhundert.
Okay.
Und insofern ist es schon ein ganz besonderer Ort, das ist ein Ort, der nie erobert worden ist. Selbst die Mongolen, die ja auch dort waren, haben sich die Zähne ausgebissen, sind nie erobert worden.
Also auch nicht mit Belagerung und
nichts. Die haben sich in ihre Wehrtürme zurückgezogen. Die Mongolen haben, wie gesagt, Uschkuli nie erobert.
Okay.
In die Wehrtürme haben sie aber auch, das ist ganz lustig, na, lustig nicht, aber eine wichtige Sache, haben die sich zurückgezogen wegen der Blutrache. Die haben ja natürlich auch untereinander, die Menschen sind ja nun wirklich auch dort keine Engel, die haben sich dann auch schon manchmal wirklich durch die Blutrache an der eine gegen die andere Familie gerecht. Und deswegen haben sie sich auch in sogenannten Friedenszeiten natürlich in diese Wehrtürme, die vielstöckig sind und in das Vieh und die Vorräte und oben kannst du dann da wohnen. Und ja, also das Uschkuli ist also mehr oder minder durch Zufall zu mir gekommen. Ja, einmal war es mir interessant, dass es himmelnah ist, also ganz besonders.
Ja.
Zum Zweiten, dass Menschen dort seit dem 10. Jahrhundert leben in dieser Einsamkeit. Du musst dir vorstellen, die sind abgeschnitten von der Welt, so von Ende September bis Anfang April, durch diese riesigen Schneemassen dort.
Ja, und ich habe jetzt 1000 Bilder im Kopf, aber wie man da halt dann auch gut und leben kann,
Und eben der Protagonist, du fragst ja, wie kommt jetzt das Buch dorthin?
Ja.
der Protagonist, der merkwürdigerweise, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, der ist ein Botanikprofessor.
Okay.
Und der Botanik, ich habe ja mit Botanik überhaupt nichts zu tun. Aber es hat mich interessiert. Und drum hat der Botanikprofessor, der Spezialist ist für Hochgebirgspflanzen und der alle Hochgebirgspflanzen der Welt schon kannte, nur eben nicht im Hohen Kaukasus. Und der beschloss, dorthin zu gehen auf der Suche nach neuen, unentdeckten Pflanzen, ist dort fast umgekommen in einem furchtbaren Unwetter und hat dort ein Gelübde, so wie Martin Luther das gesprochen hat, das Gelübde, als er, da ging doch einmal, du kennst es, nach Erfurt und da, bevor er dort war, kam ein wahnsinniges Unwetter und da rief er Gott um Hilfe an und er wurde errettet und so, genau so hat eben dieser Pflanzenmensch, dieser Botanikprofessor dort sein Leben wirklich nur Gott zu verdanken, dass er nicht erschlagen wurde von diesem Unwetter und hat das Gelübde abgegeben. Dort, ich will alles für dieses Dorf machen, was in meiner Kraft, in meiner Möglichkeit steht, alles an Gutem, und hat so seine Freunde aus dem Tiefland nach oben gelockt.
In die Höhe.
In die Höhe gelockt. Und in dieser Höhe waren sie außerordentlich erfolgreich.
Und also nur um das so ein bisschen, also man kann ja beschließen, dass man jetzt zu diesem Ort geht und dort Gutes tut. Aber jetzt hast du ja schon geschildert, dass die ja eigentlich ziemlich abgeschnitten sind, auch so von allem. Also dass sie ihr eigenes Ding machen, ne? So, und war das, also ist es vorstellbar, dass es schwierig ist, dort anzukommen in dem Ort, weil ich könnte mir vorstellen, man kann ja da nicht einfach so hin. Also haben die sechs diese Hürde nehmen müssen, um zu sagen, ich will jetzt in diesen Ort, lassen die mich da auch rein? Da dürfen wir da sein? Ja. Dürfen wir da ankommen?
Ja, also diese Hürde ist hat tatsächlich bestanden, denn die fünf anderen, die auf diesem Weg zur inneren Umkehr schon waren, waren an ganz verschiedenen Orten der Welt, wo sie Uschkuli analog sozusagen Gutes getan haben.
Okay.
Zwei Ärzte waren in einem kleinen Ort in Westgrönland. Zwei haben bei einer Erdbebenhilfe im Gebirge in Italien geholfen. Und ein dritter, ein Lehrer, den hat es verschlagen, jetzt wirst du gleich lächeln, nach Timbuktu.
Ja,
Timbuktu ist eine Goldstadt in Mali.
Ja.
Ja, frag mich nicht, wie ich auf Timbuktu gekommen bin.
Ich würde dich gerne fragen, aber das sind alles so ungewöhnliche
ganz
Sachen.
Ganz
halt,
gar
ne?
ungewöhnlich.
Ja,
ja, zwar nicht so himmelsnah, aber ungewöhnlich.
Mhm, ja.
Und eben unser Protagonist, der musste seine Freunde überzeugen, dass sie diese gute Arbeit, die sie geleistet haben in anderen Orten der Erde, aufgeben, um dann kraftvoll bei zusammen dann eben in Uschkuli sich realisieren.
Das ist auch ein ganz interessanter Fakt, ja. Also dieses, dass ich etwas Gutes tue an einer anderen Stelle, dass ich das lassen muss, um etwas Neues zu beginnen.
Genau.
Das ist ja auch ein Schritt. Also überhaupt der Schritt dahin ja schon, aber auch, dass ich etwas anderes Gutes dafür aufgeben muss. Also jetzt nicht den eigenen Job, den kann man sehen, wie man will, denke ich.
Ja.
Also bei aller Begeisterung, aber etwas Gutes, was man an anderer Stelle tut, da praktisch Menschen quasi wieder verlassen, um etwas anderes zu tun, das ist ja auch nochmal, denke ich, ein größerer Konflikt, aber schon irgendwie so ein bisschen.
Das war ein sehr großer Konflikt, du hast vollkommen recht, ein sehr großer Konflikt. Mhm. Die fünf waren sich sehr unsicher, ob sie wirklich jetzt, du hilfst jetzt, sagen wir, beim Aufbau, das waren zwei Bauingenieure, beim Aufbau einer zerstörten Stadt. Mhm. Und du bist sozusagen auf der Hälfte und dann sagt dein Freund, also Leute, ich komme mit meinem Gelübde alleine nicht zurecht. Ihr müsst mir helfen.
Mhm.
Und dann gab es eine Diskussion, eine Abstimmung. Und dann war natürlich der Botanikprofessor überglücklich, weil alle sind dann mit einiger Spannung natürlich dann dorthin gefahren. wurden dort aufgenommen und die Dorfbewohner, denen hat eben der Erste, der das Gelübde ausgesprochen hatte, schon gesagt, also, es sind meine Freunde, und die Dorfbewohner schlossen aus seinen bisherigen Handlungen, dass das keine Unmenschen sein müssen, sondern auch ja, gute Leute.
Also ich merke schon, das Buch, also für euch, die ihr zuhört, das bietet wirklich ganz, ganz viel. Ja. Wir stellen den Link ja auch rein, also ihr findet das Buch ganz einfach. Es ist sehr, sehr facettenreich. Und ich finde, es ist kein Buch, was man schnell lesen kann, weil einfach so viel drinsteckt. Ja. Also das kennt man wahrscheinlich auch von, also das sind meine Lieblingsbücher eigentlich, ja, weil man die immer wieder zur Hand nehmen kann, weil da einfach so viel drin ist und weil auch die eigene Lebenssituation ja auch entscheidet, wie ich ein Buch und wie ich Sätze wahrnehme, ja, richtig, so Zusammenhänge auch. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
3 Jahre.
Okay. Ja. Ja, das ist, ja, weil es ist ja schon sehr komplex. Mit allem, ne? Also es sind zwar Leute so kleine Geschichten auch, denke ich, also ne, das so, aber das Gesamtkonzert und was eben alles drinsteckt und eben gerade diese lebensverändernden Entscheidungen auch, die man da trifft, um das auch mitzugehen als Leser auch und damit du die Leser so mitnehmen kannst. Ja, das glaube ich, dass das eine Zeit gebraucht hat.
Ja, das hat eine Zeit gebraucht. Es gab Tage, wo ich da habe ich eine halbe Seite geschrieben.
Okay,
manchmal eine Seite. Und an sehr guten Tagen vielleicht 2.
Ja.
Was natürlich auf die Minute umgerechnet wenig ist, aber natürlich wie jeder. Ja, am nächsten Tag habe ich durchgelesen, was ich geschrieben habe. Ja, entsetzlich, was ich da geschrieben habe. Und dann ging das wieder in den Papierkorb. Mhm. Und aber so.
Ist ein Prozess,
so gut, ich bin ja nun nicht von Geburt auf Schriftsteller.
Ja, nein. Ja, das glaube ich, dass man dann, also ich glaube ja gerade, also bei diesen Themen, dass man dann ja auch ringt, also mit den richtigen Wörtern auch, also mit den richtigen Worten. Und, hast du dann so eine Schreibroutine, dass du dich wirklich jeden Tag da hingesetzt hast?
Ja, das habe ich eigentlich schon gemacht. Mhm. Das habe ich eigentlich schon gemacht. Ich war jetzt nicht so wie Thomas Mann, der morgens um 8 Uhr aufstand, sich rasiert hat und 8:55 hat er die Türe zugeschlossen und der Zauberer fängt dann an zu schreiben. So nicht. Mhm. Aber ich habe mich schon regelmäßig dann am Schreibtisch gesetzt.
Ja.
Ja, das schon.
Bei all den Personen und diesen Einzelgeschichten und auch dem, was die Personen ja auch vorher gemacht haben. Ja. Du hast ja schon gesagt, du bist ja selber viel gereist. Da ist wahrscheinlich das eine oder andere mit eingeflossen. Auch sonst irgendwie Erlebnisse, wo du sagst, die waren für mich so kleine Erlebnisse am Rande, aber die haben mich immer begleitet und ich wollte die einfach gerne in das Buch mitnehmen.
Also was eigentlich nicht. Mhm. Was die Superreichen, das sind ja mehr minder Milliardäre, nicht so schlichte Millionäre, sondern sind einfach Milliardäre. Ich habe nur von einem gehört, eben der über mehrere Milliarden verfügt. Habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber durch nahe Freunde über ihn etwas vernommen. Und manchmal habe ich ein bisschen gezweifelt, ob es wirklich so lustig ist, wenn man Milliardär ist, weil man hat doch viele andere Dinge, die man dann erledigen muss. Mit einem Wort, ich habe eigentlich keine von diesen 5 Superreichen und vor allem Mächtigen, kenne ich niemand. Das ist Erfindung.
Alles Fantasie. Ja, aber, Fantasie. Aber ich finde, man kann sich das trotzdem sehr, sehr gut vorstellen. Also sie sind toll gezeichnet. Ja. Gab es, während du geschrieben hast, du hast ja gesagt, du hast 3 Jahre an dem Buch geschrieben, gab es da besondere Herausforderungen, außer dass du am Tag X auf den Tag vorher zurückgeguckt hast und gedacht hast, oh mein Gott, das muss in den Papierkorb?
Ja, es gab schon Herausforderungen dahingehend, dass zu bestimmten Zeiten ich nicht richtig wusste, wie soll's weitergehen. Also ich habe mich dann dran gesetzt. Ja. Also wenn man das so, sagen wir, wenn du fliegst, der Flieger startet sagen wir, das ist das erste Drittel. Das zweite Drittel beim Flug ist dann, er ist auf der Flughöhe, da fliegt er dann relativ ruhig dahin. Und dann kommt das dritte Drittel, die Landung. Mhm. Und mir fiel, also schwierig fand ich zunächst den Start. Mhm. Ich glaube, der Tucholsky hat mal geschrieben, ja, wie er mit einem Roman, mit einem Buch, mit einer Erzählung beginnt, er setzt sich vor ein leeres Papier. Mhm. Und es wird dadurch nicht voller, indem er sich davor setzt.
Nee.
Ja? Ja. Das, also der Start ist manchmal nicht ganz einfach, aber das Schwierigste, und da habe ich oftmals viel Zeit gebraucht, ist die Landung, also die Summary, also die Essenz, der Schluss. Und das war manchmal ja zeitraubend und nicht leicht. Und da habe ich vieles eben wieder, ja, verworfen.
Also das heißt, du hattest am Anfang aber schon die Idee für die komplette Geschichte, oder?
Ich hatte am Anfang die Idee für den Start. Ich hatte die Idee auch für den Mittelteil, aber mir war lange unklar, wie komme ich denn heraus? Wie soll denn diese Botschaft, die ich hoffentlich vermitteln konnte, wie soll denn diese Botschaft weitergegeben werden? Was ist der Sinn und der Nutzen für den Leser definitiv an diesem Buch? Also quasi die Landung.
Ja.
Und das hat mir lange Zeit viel Zeit geraubt, bis ich darauf dann kam. Und ich glaube, es ist gelungen. Die Landung ist gelungen, weil es sich jetzt relativ zentrierte und damit einen kurzen, aber ich glaube doch sinnvollen Abschluss gegeben hat.
Du hast ganz am Anfang gesagt, als du Essays geschrieben hast, so mehr so für den Hausgebrauch hast du gesagt, haben ja Freunde und Familie haben die Essays ja gelesen. Wie war das jetzt bei dem Buch? Hast du da Freunde, Familie mitgenommen während des Schreibens?
Also es ist so, ich habe beim Lügensammler Nein. Da habe ich gedacht, das muss ich selber durchstehen. Beim Gelübde, da habe ich in der Tat einmal habe ich in Island eine Lesung gemacht vom Lügensammler, weil er eben in Island war und da waren Freunde dabei und ich habe ein oder zwei Kapitel des Lügensammlers gelesen.
In Island?
In Island.
Okay.
Ja, das war in einem Hotel nördlich von Akureyri, da haben wir uns getroffen und da habe ich etwas vom Lügensammler gelesen. Aber jetzt vom Gelübde, da habe ich nur einmal in der Familie tatsächlich, in der Familie ein oder anderthalb Kapitel gelesen, also wenige Zeilen. Ja, und beim Lügensammler, den hat dann meine Schwester, die auch wirklich die manchmal so lektorisch tätig ist, die hat dann gesagt, ja, ich hätte viel zu viele Adjektive benutzt beim Lügensammler.
Lektoren sind immer sehr kritisch.
Zu viele Adjektive. Aber es gab auch Leute, die haben den Lügensammler ganz, ganz sinnvoll und lesenswert empfunden. Und beim Gelübde, da haben dann die Familie gesagt, ja, das könnte man lesen.
Das ist ja schon auch. Ja. Okay. Ja. Aber hattest du, wenn du es gerade gesagt hast, deine Schwester, die auch lektorisch tätig ist, hat die das zweite Buch auch gelesen?
Die hat das Gelübde auch gelesen, ja. Mhm.
Aber nicht lektoriert.
Bitte?
Aber nicht lektoriert.
Nein, nur gelesen.
Okay.
Nur gelesen und hat also gesagt, ja, also das ist dir besser, so etwas schwäbisch unterkühlt. Es wäre lesbar. Ja.
Oh, okay. Ja. Doch so viel Lob, schwäbisches Lob. Also,
schwäbisches Lob, ja.
Okay.
Ja, also nein, das hat sie also sich positiv geäußert.
Ja. Wie muss man sich das dann vorstellen? Jetzt ist das Buch fertig, an dem du 3 Jahre gearbeitet hast.
Ja.
Was hast du dann als erstes gemacht? Also du hast irgendwann gesagt, okay, jetzt Ende, drunter geschrieben vielleicht, keine Ahnung, hast du es gemacht?
Also ich habe wirklich, der Schluss war, glaube ich, so 14 Tage, nicht ganz zu Ende, ein bisschen zu Ende, jetzt wirklich zu Ende, aber dann doch nicht zu Ende.
Ja, okay.
Aber das war nur eine kurze Replik und dann war das wirklich fertig.
Mhm.
Ja, dann war Schluss, aus, fertig, jetzt nicht weiter. Ja,
okay.
Ende.
Und dann hast du das an einen Lektor gegeben, nämlich?
Nein.
Nein?
Nein.
Okay.
Nein. Nein. Und dann, nein. Das Buch hat, erstens meine Schwester hat es gelesen, aber nicht sonderlich lektoriert. Mhm. Dann hat eine Freundin unserer Familie hat das Buch sehr sorgfältig durchgelesen, die mich nur nicht so, also mit uns nicht verwandt ist, nicht von der Familie, sondern Freundin, und hat mich auf zahlreiche, ja, meistens Schreibfehler hingewiesen, obwohl ich es mehrfach selber gelesen habe. Und es ist ja erstaunlich, wie viel auch Schreibfehler man übersieht.
Ja,
verrückt, und Interpunktionsfehler und so etwas. Nein, aber es wurde nicht von einem professionellen Lektorin oder vom Lektorat wurde, nein, nicht.
Wolltest du nicht?
Nein, wollte ich nicht. Nein, ich wollte es bewusst nicht, denn sonst habe ich gefürchtet, dass nun der Lektor schreibt, also es ist ganz lesenswert, aber Kapitel 17, 9 und 34 müssen Sie grundlegend umschreiben.
Ja,
nein, es ist mein Buch und entweder die Leser freuen sich daran, lesen es gerne oder sie werfen es in den Papierkorb. Also ich wollte nicht, ich wollte eigenständig bleiben.
Ja, okay.
Ja, ich wollte, wollte das nicht. Nein.
Ja. Ich glaube, das ist auch nicht ganz einfach. Also so die Autoren, die wir schon im Podcast auch hatten, mit denen wir gesprochen haben.
Ja.
Die, also ich glaube, es tun sich viele nicht ganz so leicht, sage ich mal, mit einem Lektorat, weil natürlich viel passiert. Und es hängt ja auch davon ab. Also man braucht ja auch eine gute Beziehung, also Autor-Lektor-Beziehung.
Sicher nicht einfach. Sicher nicht einfach.
Also das ist ja auch so viel. Das hat was mit Chemie zu tun, dass die passt, aber auch mit dem versteht der Lektor, was ich mit dem Buch möchte.
Ja, richtig.
Ja, aber schafft er diese Gratwanderung, dass es dann für den Leser auch fein ist, dass ich da mitgehen kann mit Veränderungen.
Ja.
Also das ist sicherlich nicht ganz einfach.
Ja.
Ja.
Also das Buch ist ja in Ich-Form geschrieben und diejenigen, die das und auch den Jüngern, sagen wir auch in Ich-Form, gelesen haben, die fühlten sich unmittelbar angesprochen.
Mhm.
Einige haben gesagt, so wie wenn du erzählen würdest.
Ja.
Und ich wollte dir ja nicht ins Wort fallen.
Ja.
Ja, also das hat mich insofern bestärkt, als ich eben kein Lektorat wollte.
Mhm.
Ja, ich wollte das entweder, es ist erfolgreich oder es ist nicht erfolgreich. Ja, das gibt es.
Ja,
es gibt 2 Möglichkeiten.
Ja, genau.
Ja.
Aber bisher ist dir das ja alles sehr gut gelungen. Also insofern,
Also bisher ist es, du hast recht, ist es nicht schlecht gelungen.
Ja, das ist wieder so schwäbisch, ja. Okay.
Ja.
Gibt es denn... wenn du an das Schreiben denkst, gibt es dann Autoren, wo du sagen würdest, das sind so, die haben dich inspiriert oder an die denkst du gerne, wenn du schreibst? Gibt es sowas?
Ja, also es gibt natürlich Lieblingsautoren.
Mhm.
Mein Lieblingsautor ist Dostojewski.
Mhm.
Ja, und eben die Brüder Karamassow. Und dann ganz besonders eindrücklich, unvergesslich, der Großinquisitor.
Mhm.
Ich war selbst vor Jahren einmal in einer, wie das eben Dostojewski schreibt, in einer heißen Sommernacht vor dem Dom, vor der Kathedrale in Sevilla, wo Christus wieder auf die Welt kommt und ein totes Mädchen, ein totes Kind zum Leben erweckt und dann eben der Großinquisitor sagt, fasst ihn, wirft ihn ins Gefängnis.
Mhm.
Also eine dramatische Szene und ein dramatischer Ort. Also Dostojewski ist wirklich einer der Lieblingsautoren und dann der...
Da sind wir schon mitten bei den Buchempfehlungen.
Ja, das kann man sagen.
Wir nehmen die mit rein, weil ganz ehrlich, das kann man. Also, das sind Bücher, die man immer wieder lesen kann.
Ja, die kannst du immer wieder.
Definitiv, oder?
Ja, immer wieder. Und der entdeckt immer wieder neue Aspekte. Also ein grandioses Buch. Grandioses Buch. Irgendein bekannter Schriftsteller. Ich glaube, war es Thomas Mann oder... Ich weiß nicht mehr ganz genau, der hat gesagt, das sei das beste Buch der Welt. Aber egal, es ist mein Lieblingsbuch. Mhm. Ja. Und dann Ramsmeier, die Geschichte des Eises und der Finsternis.
Ja.
Also der Schrecken des Eises und der Finsternis. Ich habe viel übrig für die Geografie. Mhm. Und der Ramsmeier beschreibt, wie er mit einem ziemlich vorsintflutlichen Schiff das Franz Josefsland, also ganz im Norden von Sibirien, eine Inselgruppe entdeckt, was den Leuten auf dieser Reise alles passiert, wie sie wieder wirklich wie durch ein Wunder zurückkehren und nicht alle dort umkommen. Also ein dramatisches Buch, wirklich ein abenteuerliches Buch, kein Kriminalroman, ganz anders, überhaupt nicht vergleichbar. Aber wie gesagt, ein sehr gut geschriebenes und interessantes. Und wenn man sich, wie ich interessiere mich sehr für die Geografie von Nordländern. Da habe ich viel gelernt und habe es mit Freude auch gelesen. Eines der Lieblingsbücher.
Ja. Das ist toll. Vielen Dank für die schönen Buchempfehlungen.
Ja, gut. Ich bitte dich sehr, sehr subjektiv natürlich. Ja.
Ist es immer. Ist es immer, das ist so toll, deswegen lieben wir das, wenn unsere Gäste Buchempfehlungen geben. Ja. Aber jetzt machen wir noch einen letzten Schlenker nochmal.
Ja.
Jetzt ist natürlich das Gelübde ganz frisch. Ja.
Bitte?
Dein kaukasisches Gelübde ist ja noch ganz frisch oder relativ frisch.
Ja, ist im Februar publiziert.
Genau, also insofern, aber schreibst du schon an Buch 3? Die Frage muss kommen.
Ja, also das Buch 3 ist... Ich habe schon 3 Seiten geschrieben.
Ah, okay.
Ja, bin dabei, die 3 Seiten jetzt wieder zu revidieren. Der Start, vorher haben wir über den Fluch gesprochen. Das erste Drittel ist schon ziemlich konkret in meinem Kopf. Das muss noch niedergeschrieben werden. Da habe ich jetzt eigentlich keine Sorge. Das kann ich wahrscheinlich bald niederschreiben. Aber der zweite Teil, also dieser Mittelteil, der ist noch relativ verschwommen.
Okay.
Ja, und der Schluss, da träume ich manchmal von, wie soll ich denn diesen Schluss gestalten? Okay. Der Schluss ist noch ganz im Dunkeln.
Okay.
Aber was mir bei den Lügensammler und auch beim Gelübde aufgefallen ist, wenn du dich wirklich vertiefst in diese Personen oder die Landschaften oder so, da kommen dir manchmal Gedanken, die dir unter Tag sozusagen nicht kommen. Und so hoffe ich natürlich auch beim dritten Buch, dass ich da Einfälle entwickeln kann oder dass sie mir kommen, Erleuchtungen. Und darum habe ich auch immer neben dem Bett natürlich ein Papier und ein bisschen Bleistift, damit wenn ich irgendwas, dass ich das am Morgen noch aber ich bin da noch weit entfernt davon, dass ich da dir sagen kann, da ist schon ein abgeschlossenes Buch. Nein, es ist der Start. Es ist die Startphase.
Okay, das heißt, du startest mit den Protagonisten, lebst mit ihnen und guckst mal, was passiert.
Ja, was die da machen werden.
Ja, genau.
Ja, das die dann machen werden. Ich muss die Umwelt dann noch ein bisschen einordnen. Mhm. Und der zweite Teil ist noch ziemlich verschwommen. Ich habe da schon kleine, wie so Inseln, zu denen dann du so hinkommst oder dich hin paddelst irgendwie, aber der Schlussteil, die Aussage, die Summary, das nach Hause nehmen mit, das ist noch leider ganz okkult.
Das bleibt spannend.
Ja, wenn ich das durchhalte.
Ja, ja. Ja, also wir werden dich verfolgen einfach. Ich werde dich immer mal wieder fragen, wie es um das neue Buch steht.
Ja.
Und für alle, die jetzt ganz neugierig sind auf den Lügensammler und das kaukasische Gelübde, stehen die Links drin, wo ihr das kaufen könnt.
Ja.
Genau, und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Wir geben die Fragen gerne weiter. Und wenn ihr Anregungen habt, sowieso gerne immer wieder. Und wir sagen jetzt an der Stelle, sag ich jetzt zumindest, weil Anne ist heute leider nicht dabei, sag ich aber jetzt vielen Dank, lieber Peter, für deine Zeit.
Ja.
Es ist schön, dass du so ausführlich auch mit uns sprechen konntest.
Ja.
Ja, es war uns eine Freude.
Ja, mir war es ein Vergnügen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen.
Sehr gerne.
Und dich mit mir zu unterhalten. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Ja. Und wir sagen bis bald, bis zum nächsten Mal. Ja. Abonniert uns gerne, folgt uns und schaut, wer unser nächster Gast ist. Bis dahin, bye bye, tschüss, ciao. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.